In seinem Dresdner Arbeitszimmer hängt ein Foto. Es zeigt 12 Erwachsene und 10 Kinder. Seine Enkel und ihre Eltern. Fragen ihm Besucher, warum er 15 Jahre nach dem üblichen Beginn des Rentnerlebens noch arbeite, der Hertie School of Governance in Berlin als Vorsitzender des Kuratoriums diene, Reden halte, Bücher schreibe und sonstigen Tätigkeiten nachgehe, dann deute er auf das Foto. Seiner Enkel wegen. Er möchte nicht, dass sie eines Tages ihren Großvater in Haft nehmen, für Entwicklungen, die sie unlösbaren Konflikten aussetzen, im eigenen Land und in Europa. Kurt Biedenkopf war nach der Wiedervereinigung Deutschlands der erste Ministerpräsident im wiederentstandenen Freistaat Sachsen und wirkte fast 12 Jahre lang an der Spitze, an dessen Aufbau und Gestaltung mit. Auch nach dem Ende seiner Amtszeit 2002 arbeitete er als Rechtsanwalt in Dresden. Professor Dr. Kurt Biedenkopf gilt in Politik, Wissenschaft und in den Medien seit vielen Jahren als kompetenter Meinungsführer und ist ein gefragter Autor und Interviewpartner in ausgewählten Leitmedien in Europa und den USA. Er feiert in diesen Tagen seinen 80. Geburtstag. Sie werden in diesem Jahr den renommierten Erich-Kästner-Preis 2010 überreicht bekommen, und zwar für Ihren Einsatz beim Aufbau des Landes zum Anlass des 20. Jahres der deutschen Einheit. Herr Professor Biedenkopf, ist die deutsche Einheit gelungen oder ist sie es nach 20 Jahren immer noch nicht ganz?
Das hängt davon ab, was man unter deutscher Einheit versteht. Als Nation war Deutschland nie geteilt. Das hat Willy Brandt schon in den 70er Jahren erkannt, als er von der Kulturnation sprach. Die Deutschen sind kein gewachsener Nationalstaat. Der Nationalstaat ist in Deutschland erst Ende des Französischen Krieges 1871 verwirklicht worden. Deutschland ist ein föderales Land. Was wiedervereinigt wurde, war nicht die Nation, sondern die beiden Staaten. Dass mehrere Staaten unter dem Dach der deutschen Nation existierten, war nichts Besonderes. Das wirklich Erschütternde war die Inbesitznahme des östlichen Teils durch ein kommunistisches System.
Es heißt, Dresden sei eine der schönsten Städte der Bundesrepublik Deutschland. Ebenso heißt es.
Es ist wieder eine der schönsten geworden, ja? Nachdem es am 13. Februar 1945 fast völlig zerstört war.
Und ebenso heißt es, Sachsen stehe heute besser da als andere östliche Bundesländer. Und schließlich heißt es auch noch, das hätte man Ihnen zu verdanken. Stimmen Sie überein?
Also mit dem Ersteren stimme ich überein, was allerdings immer bedeutet, dass man berücksichtigen muss, man steht als ein geborenes Industrieland. Sachsen war die Wiege der Industrialisierung in Deutschland im 19. Jahrhundert. Selbst nach 40 Jahren Planwirtschaft besser da als ein Agrarland wie Mecklenburg-Vorpommern. Deshalb ist der Vergleich innerhalb Ostdeutschland zwar schmeichelhaft für Sachsen, aber nicht unbedingt zutreffend. Was mich selbst angeht, so ist meine Antwort, das haben in erster Linie die Sächsinnen und Sachsen geleistet. Sie mussten ihr Land wieder aufbauen. Sie haben mich geholt, dass ich ihnen dabei helfe, und das hat gut funktioniert.
Was hat in der Phase der Wiedervereinigung der Osten vom Westen und umgekehrt der Westen vom Osten gelernt oder lernen müssen?
Also der Osten musste ganz zweifellos viel mehr lernen, denn die Menschen, die hier lebten, hatten 40 Jahre sozialistische Ordnung als Grundlage ihrer Sozialisation und hatten deshalb keine wirkliche Kenntnis, jedenfalls alle diejenigen, die, sagen wir mal, bei der Wiedervereinigung 50 waren, 40 bis 50 waren, keine Kenntnis von den Grundstrukturen einer offenen Gesellschaft, einer marktwirtschaftlich organisierten Ökonomie und einer demokratischen Ordnung. Das mussten sie lernen, das haben sie ungewöhnlich schnell gelernt. Denn sie konnten die Entwicklung in Westdeutschland, jedenfalls in der zweiten Hälfte der Teilung, genau verfolgen und haben das auch getan. Der Westen hat sich zunächst schwer getan zu begreifen, dass er überhaupt etwas lernen kann. Aber er hat relativ schnell gelernt, dass es nicht eine altruistische Handlung war, den Ostdeutschen bei ihrem Wiederaufbau zu helfen, sondern eine Pflicht, eine nationale Pflicht, und dass er durch die deutsche Teilung sehr viel gewonnen hatte. Denn fast alle wesentlichen Unternehmen haben Ostdeutschland nach der Teilung 1945, 1946 in Richtung Westen verlassen und dort am Aufbau des Westens mitgewirkt. Und insofern gab es im Westen eine Art Treuhänderschaft für die Freiheit und den späteren Aufbau Ostdeutschlands. Und der ist dann durch zwei Solidarpakte eingelöst worden.
Seit mehreren Jahren spricht man von einer Wirtschaftskrise, von einer globalen Wirtschaftskrise. Geringeres Wachstum und wachsende Staatsverschuldung seien die Auslöser dazu, heißt es. Welche verantwortliche Politik ist hier gefragt? Welcher Weg führt hier zum Ausweg und wurzelt die Wirtschaftskrise vielleicht sogar in einer Wertekrise?
Da gibt es zweifellos einen Zusammenhang. In der unmittelbaren Nachkriegszeit hat Westeuropa, nicht der östliche Teil, der abgeschnitten war, Westeuropa eine einmalige Regeneration erfahren mit einer schnellen Expansion des Bruttoinlandprodukts und einem relativ schnell wachsenden Wohlstand. Das ging etwa Anfang, Mitte der 70er Jahre langsam zurück, aber die Menschen hatten sich so daran gewöhnt, dass sie glaubten, ohne Wachstum könne ihre Demokratie nicht funktionieren. Und so ging man dazu über, schon Mitte der 70er, Ende der 70er Jahre, Wachstum durch staatliche Subventionen zu fördern. Die Folge ist, dass der Zuwachs des Bruttoinlandprodukts und der Zuwachs der Staatsschulden mehr oder weniger parallel liefen. Eine an sich perverse Situation. Aber es war so tief in dem ganzen Denken der Bevölkerung drin, im Übrigen nicht nur in Deutschland, sondern der ganzen westlichen Welt, dass Demokratie ohne Wachstum nicht funktionieren könne. Dass das ein fundamentaler Irrtum sein müsste, wird jetzt langsam erkannt. Und es wird unendlich mühsam sein, die durch die Entgrenzung, wie ich es nenne, das heißt die Aufhebung von Begrenzungen, in weiten Bereichen entstandene Konditionierung der Bevölkerung zu überwinden. Das wird die große Aufgabe der nächsten Jahre sein, und zwar in ganz Europa, nicht nur in Deutschland.
Was muss denn geschehen, um den derzeitigen Lebensstandard in Europa zu wahren? Oder soll er überhaupt gewahrt werden oder kann er überhaupt gewahrt werden? Oder werden wir Europäer, Sie sprechen aber von der ganzen Welt, früher oder später einen geringeren Standard einfach akzeptieren müssen? Oder anders gefragt, Herr Professor Biedenkopf, werden wir unseren Lebensstil ändern müssen? Werden wir in ein Zeitalter der Bescheidenheit kommen?
Das sage ich seit vielen Jahren. Und es ist für mich sehr überraschend, dass die Bevölkerung selbst diese Zusammenhänge durchaus sieht, es aber an der Führung fehlt, die diese Zusammenhänge erklärt und sie dann zur Grundlage ihrer Politik macht. Wir müssen uns, wie man im Deutschen sagt, einrichten. Das heißt, wir müssen bescheidener werden. Und dafür gibt es einen dramatisch bedeutsamen Grund, und das ist das schnelle Wachstum der Weltbevölkerung. Als ich geboren wurde, war die Weltbevölkerung knapp 2 Milliarden. Heute ist sie annähernd 7 Milliarden, 6¾ Milliarden. Es ist offensichtlich, dass der Westen inzwischen auf der Welt eine Minderheit darstellt. Und es ist ebenso offensichtlich, dass die große Mehrheit der Bevölkerung der Minderheit auf Dauer nicht gestatten wird, den wesentlichen Teil der Ressourcen der Welt in Anspruch zu nehmen. Wir müssen uns in dieser neuen Situation einrichten. Und was wachsen muss in dem Zusammenhang, ist die Intelligenz und das Wissen, mit dem wir das tun.
Was ist denn besonders wichtig im Leben eines erfolgreichen Politikers? Ist es das Organisationstalent oder eine intellektuelle Brillanz oder das konzeptionelle Denken?
Ich glaube, von allem ein wenig. Meine Frau würde sagen, mein Mann ist überhaupt kein Politiker. Und ich selbst habe mich während der Geburtstagsfeier mit Angela Merkel, also dem Geburtstagstreff mit Angela Merkel, als Lehrer bezeichnet, was ich mein Leben lang war und was ich auch gerne bin. Das Entscheidende sind zwei Dinge. Erstens, man muss durch Wahrhaftigkeit und Stringenz des Handelns das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen. Und zweitens, man muss die Menschen ernst nehmen.
Welche Episode in der neueren Geschichte hat Sie, Herr Professor Biedenkopf, denn besonders beeindruckt, vielleicht sogar geprägt?
Ja, es gibt mehrere. Die erste Episode in meinem Leben war ein Amerika-Aufenthalt 1949 für ein Dreivierteljahr. Das hat mich außerordentlich geprägt, denn ich kam 4 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg aus einem zerstörten Land. Ich war dann nochmal zweimal ein Jahr in Amerika, auch das hat mich geprägt. Das Zweite, was mich geprägt hat und wahrscheinlich das Wichtige, sind meine akademischen Lehrer, denen ich sehr viel verdanke. Und dann haben mich 3 oder 4 Ereignisse geprägt, von denen das Wichtigste und Prägendste wiederum die Bitte der Sachsen war, nach Sachsen zu kommen. Erst als Hochschullehrer für ein halbes Jahr Anfang 1990 und dann als ihr Ministerpräsident.
Als Experte für Volkswirtschaft werden Sie auch Kenntnis über die katholische Soziallehre haben. Wie ist Ihre Einschätzung dazu?
Die katholische Soziallehre ist ein Teil des Fundaments der Christlich-Demokratischen Union in Deutschland, allerdings mit abnehmendem Einfluss. Zu den entscheidenden Elementen der katholischen Soziallehre in meinen Augen gehört das Prinzip der Subsidiarität. Das heißt, Raum geben den kleinen Lebenskreisen, mit der Familie angefangen, genug Raum geben, um die Leistungen, die sie selbst erbringen können, auch zu erbringen. Wir haben dieses Prinzip praktisch abgeschafft. Wir haben in den Sozialsystemen eine hochgradige Zentralisation und damit Anonymisierung und Bürokratisierung mit der Folge, dass die Menschen untereinander nicht mehr wissen, wer etwas für wen leistet und aus diesem Grunde alle vom Staat Leistungen verlangen. Ohne das Subsidiaritätsprinzip ist eine wirklich gute soziale Ordnung nicht zu verwirklichen.
Viele Menschen werden von den sozialen und gesellschaftspolitischen Entwicklungen in der Gegenwart verunsichert. Was glauben Sie, hat die Religion auf diesem Gebiet zu sagen? Welche Bedeutung haben Religionen in einem modernen Staat?
Religionen haben immer eine Bedeutung. Die Frage ist, ob die Menschen sie erkennen. Wir haben eine starke Säkularisationswelle hinter uns, die ja bis zur Französischen Revolution zurückreicht. Ich spüre jedenfalls, dass die Suche nach der Sinngebung des Lebens sich langsam, glücklicherweise, von den materiellen auf die nicht materiellen Dinge verlagert. Wenn heute junge Leute gefragt werden, was ihnen das Wichtigste ist, dann sagen sie nicht Einkommen oder Wohlstand, sondern Familie, Freunde, gutes und friedliches Zusammenleben. Viele erwähnen auch die Religion, aber sie realisieren möglicherweise noch nicht, dass es eigentlich der Glaube ist, der ihnen dauerhafte Stabilität verleihen kann. In dem Begriff Religion verbirgt sich eben nicht nur der Glaube, sondern auch die Organisation. Und da gibt es erhebliche Spannungen und Schwierigkeiten. Viele Menschen sind gläubig, ohne sich Christen zu nennen. Ich habe viele Erfahrungen mit dieser fast dialektischen Situation gemacht.
Hat die Religion ihr persönliches Handeln beeinflusst und?
Oh ja. Er hat sie sehr beeinflusst. Der Glaube hat sie beeinflusst. Er hat mein Handeln beeinflusst. Für meine Frau und ich ist es selbstverständlich, uns abends den Segen zu erteilen und das mit Dankbarkeit gegenüber Gott zu tun, was wir tun.
Welche Bedeutung haben die 10 Gebote für Sie, Herr Dr. Biedenkopf?
Vor meiner Haustür steht eine wundervolle, aus einem großen Eichenbalken geschnitzte Figur. Es ist die Figur des Moses mit den 10 Gesetzestafeln. In meinen Augen sind diese Gesetzestafeln die Grundlage für menschliches Zusammenleben überhaupt.
Vielen Dank, Herr Professor Dr. Biedenkopf, für diese teils auch sehr persönlichen Einschätzungen. Anlass zu diesem Gespräch war Ihr 80. Geburtstag. Dazu noch unseren herzlichen Glückwunsch.